HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Christiane Hillebrand
und Dorothee Meyer-Karweg.
Und später kommt noch unsere Kollegin Gudrun Hartmann dazu. Die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste hat gewählt. Die beiden Hörbücher des Jahres stehen fest. Und wir stellen Ihnen diese beiden Produktionen heute näher vor. Dann geht es in der Rubrik In eigener Sache um eine Produktion von HR2 Kultur für Kinder und Jugendliche. Und Nicolas Mathieu beschäftigt sich in seinem Hörbuch mit dem Lebensweg von Jugendlichen in Frankreich. Wir beginnen mit einem Hörbuch des hebräischen Autors Dror Mishani mit dem Titel 3. Aber zunächst noch mal zum Autor, Dorothee Meyer-Karweg. Mir ist der Autor nicht bekannt. Wer ist das?
Ja, mir war auch nicht bekannt, aber jetzt weiß ich es natürlich. Dror Mishani ist 1975 in der Nähe von Tel Aviv geboren und lebt heute auch mit seiner Familie dort. Er ist Literaturwissenschaftler mit dem Spezialgebiet Geschichte der Kriminalliteratur. Und mit Krimis rund um den Inspektor Avi Avraham erlangte er dann auch schon eine gewisse Bekanntheit. Aber mit dem Roman 3 gelang Dror Mishani jetzt endgültig der Durchbruch. Der Roman ist in Israel ein Mega-Bestseller. Die Verfilmung ist geplant und auch mir ist es so gegangen, dass mich dieser Roman doch sehr gefesselt hat.
Also das klingt sehr spannend. Um was geht es denn in die drei?
Ja, ich darf gar nicht zu viel verraten, noch nicht einmal das Genre, aber doch immerhin dies. Es geht um drei Frauen, die zum Teil, ohne von den anderen zu wissen, es mit einem Mann zu tun bekommen. Da gibt es Orna, das ist eine unglücklich geschiedene Mutter. Ihr Sohn ist 10 Jahre alt. Ihr Mann wohnt inzwischen mit einer neuen Frau in Nepal und kümmert sich lange nicht um den Sohn, meldet sich noch nicht mal zu dessen Geburtstag. Aber Orna versucht nicht, jetzt ihren Sohn zu instrumentalisieren, ist aber natürlich sehr unglücklich über die Entwicklung. Und obwohl sie noch mit dem Beziehungsende zu kämpfen hat, meldet sie sich bei einer Online-Dating-Plattform an und lernt darüber einen Mann kennen, nämlich Gil. Und dazu hören wir jetzt den ersten Ausschnitt.
Sein Profil war einigermaßen nichtssagend und gerade deshalb hatte sie ihn angeschrieben. 42, einmal geschieden, wohnhaft in Givatayim. Ohne ein voller Heißhunger auf das Leben oder noch auf der Suche will mich mit dir entdecken. 2 Kinder, 1,77 Meter, Akademiker, selbstständig, wirtschaftlich gut gestellt, askenasischer Herkunft. Politische Einstellung fehlte, auch ein Teil der anderen Rubriken war leer geblieben. 3 Bilder, eines davon älter, und 2 neueren Datums, und auf allen hatte sein Gesicht etwas Beruhigendes, nicht allzu Besonderes, und er war nicht dick.
Ja, das ist nicht dick, das scheint wichtig zu sein. Aber ansonsten ist es wohl gerade dieses Unscheinbare, das Orna eben anzieht. Sie fühlt sich zurzeit ja ebenfalls eher so ein bisschen traurig, frustriert und mit so einem richtigen Strahlemann könnte sie eben nichts anfangen.
Wie verläuft denn dann die Beziehung zwischen Orna und Gil?
Also sie sind sich zwar sympathisch, aber so die große Liebe scheint es nicht zu sein. Orna will aber eine Beziehung, auch um über ihren Ex-Mann hinwegzukommen. Sie lässt sich deswegen so halbherzig auf Gil ein, immer wieder mit Zweifeln. Und davon erzählt sie dann auch ihrer Freundin Sophie.
Sophie schlägt ihr vor, eine Pro- und Kontraliste aufzustellen, was in ihren Augen überflüssig ist. Aber von dem Augenblick an kann sie nicht mehr aufhören, in ihrem Kopf eine solche Bilanz zu ziehen. Vor ihren Treffen freut sie sich in der Regel, ihn zu sehen. Sie haben immer etwas zu reden und ihre Stunden im Hotel genießt sie wohl. Aber es gibt auch Momente, da lässt sie die Geschichte mit ihm offenbar wegen allem, was darin fehlt, Resignation, Schmerz und sogar Selbsthass empfinden. Sie fühlt sich nicht genug von ihm angezogen und ist auch nicht sicher, ob sich das ändern würde, wenn er ein bisschen abnähme. Und es gibt Dinge, die ihr zwanghaft erscheinen. Etwa das ausgiebige Duschen sofort nach dem Sex und dass er sein Telefon mit ins Bad nimmt. Oder wie er sein Portemonnaie auf dem Nachttisch im Hotel oder auf dem Tisch im Restaurant oder Café immer auf seinem Handy platziert. Und sie wollte nicht noch einmal in seine Wohnung. In seinem Büro war sie noch nie gewesen, wusste nicht, was er bei der Arbeit machte und war auch nicht neugierig. Sie hatte sein Rennrad nicht gesehen, als sie bei ihm war, weder in der Wohnung noch unten im Treppenhaus. Und bei einem ihrer letzten Treffen hatte er tatsächlich etwas gesagt, das in ihr eine gewisse Abscheu geweckt hatte. Sie sprachen über die allgemeine Lage und über Politik. Nach dem Krieg im vergangenen Sommer und weil sich die Lage im Süden schon wieder aufheizte, fragten sich alle, ob es in diesem Sommer zu einer weiteren Eskalation kommen würde. Da sagte er, für ihn persönlich seien diese kurzen Kriege ganz gut fürs Geschäft. Meinem Steuerberater ist das als erstem aufgefallen. Man kann das an der Einnahmekurve sehen, erklärte er ihr vollkommen ernsthaft. Nach jeder Militäraktion rennen alle los und wollen ausländische Pässe, als Plan B für den Fall, dass wir den nächsten Krieg nicht überleben oder einfach, weil es angenehmer ist, mit einem europäischen Pass in andere Staaten einzureisen.
Also Gil hilft Juden als Rechtsanwalt dabei, Pässe für das europäische Ausland zu erhalten, deswegen diese Aussage. Also die Beziehung zwischen den beiden, Gil und Orna, scheint dann doch fast im Sande zu verlaufen. Doch dann forciert Gil das Ganze plötzlich wieder und lädt Orna ein, mit ihm ein Wochenende in Rumänien zu verbringen, wo er auch beruflich zu tun habe. Sie geht nach einem gewissen Zögern darauf ein, das ist keine gute Idee. Die zweite Frau, um die es hier geht, heißt Emilia. Sie stammt aus Lettland, ist alleinstehend, kam als Pflegerin nach Israel. Und als der alte Herr stirbt, den sie gepflegt hat, findet sie dann eine Neustelle bei einer alten Dame. Doch die ist überhaupt nicht nett zu ihr. Emilia leidet, ist einsam, sucht dann Trost bei der Kirche, findet dort auch einen Priester, der ihr zuhört, Thaddäus, und lernt dann ebenfalls Gil kennen. Na, und dann gibt es noch Ella. Ella hat 3 kleine Kinder, ist verheiratet und auch sie bekommt es mit Gil zu tun.
Das klingt schon ein bisschen unheimlich, das Ganze.
Ja, ist es auch, aber mehr erzähle ich nicht. Nur so viel vielleicht, wir erfahren insgesamt recht wenig über diesen Gil. Also vielleicht, dass er recht emotionslos wirkt, aber irgendwie bleibt er ein bisschen ungreifbar. Im Mittelpunkt des Romans stehen dagegen die Frauen. Über sie erfahren wir sehr viel, also über ihre Gedanken, ihre Gefühle. Und man kann schon sagen, der Roman ist diesen Frauen gewidmet.
Ein Hörbuch braucht eine gute Stimme oder auch mehrere gute Stimmen. In dem Fall ist es hier keine Frau, die spricht, sondern es ist ein Mann, Franz Dinder. Wir haben ihn ja schon 2-mal gehört. Wie finden Sie ihn insgesamt?
Ja, Franz Dinder ist ein Schauspieler, aber auch Autor und bildender Künstler. Er entwirft und baut zum Beispiel Lyrikmaschinen und hat auch ein Gedichtband geschrieben, ein Bilderreimbuch über Liebe. Das war 2010, also er ist sehr vielseitig unterwegs. Und ich finde schon, er hat eine schöne, wohltönende Stimme. Manchmal nimmt er sich für meinen Geschmack etwas sehr zurück. Er liest das Ganze sehr entspannt, aber dann gibt's ein paar dramatische Stellen, da dreht er dann schon mehr auf, ohne jetzt zu überziehen. Insgesamt ist es schon so, mit ihm zusammen entwickelt der Text einen gewissen Sog und der Roman und auch die Lesung hält die Spannung bis zuletzt, also wirklich bis zur letzten Seite.
Also das macht schon neugierig. Mhm. Ich fasse dann nochmal zusammen. Wir sprachen über 3 von Dror Mishani, aus dem Hebräischen übersetzt von Markus Lemke. Der Sprecher ist Franz Dinder. Es sind 6 CDs, 8 Stunden, 20 Minuten Laufzeit zum Preis von 24 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Diogenes Verlag. Auf den 3. Platz der hr2-Hörbuchbestenliste vom September wählte die Jury das Hörbuch »Wie später ihre Kinder« von Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu wurde 1978 geboren in Épinal in Frankreich. Heute lebt er in Nancy. Sein erster Roman erschien 2014 unter dem Titel »Aux animaux la guerre«, den Tieren der Krieg. Dieser Roman wurde für das Fernsehen adaptiert. Und sein zweiter Roman, Wie später ihre Kinder, wurde 2018 mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet, mit dem bedeutendsten Literaturpreis Frankreichs. Und das ist schon etwas Besonderes. Dorothee Meyer-Karwig, worum geht es in diesem Roman?
Dieser Roman beschreibt die Lebenswege von Jugendlichen, die eher der Arbeiterschicht angehören. Jugendliche im Osten Frankreichs, in der Provinz. Und das Ganze spielt in den 1990er Jahren.
Ja, wie später ihre Kinder. Also es geht um Jugendliche in Frankreich. Was erleben die? Wie entwickeln die sich?
Im Mittelpunkt stehen vor allen Dingen zwei Jungs, Anthony und Asin. Sie leben in einem kleinen Ort, einem Ort, der von Industrie geprägt war, nun aber durch hohe Arbeitslosigkeit gebeutelt ist. Also es ist eher eine hoffnungslose Stimmung. Und wir begleiten die Lebenswege der beiden und mancher Nebenfiguren über mehrere Jahre bzw. Sommer von 1992 ab. Da sind die beiden Jungs etwa 14 Jahre alt. Sie kennen sich, sie sind aber keine Freunde, denn auch unter den Abgehängten sozusagen gibt es noch Abstufungen. Anthony gehört der weißen Arbeiterklasse an, Asin ist marokkanischer Abstammung und steht damit gesellschaftlich so gefühlt noch unter Anthony. Das Leben der beiden verläuft ähnlich. Sie sind sehr interessiert daran, Moped zu fahren. An Drogen, von Bier über Shit bis zu Koks sind sie auch interessiert. Sie schlagen sich so mit kleineren Dealereien durch und natürlich interessiert sehr das andere Geschlecht.
Anthony war gerade 14 geworden. Nachmittags konnte er ein ganzes Baguette mit Lavash Giri verdrücken. Nachts setzte er manchmal seine Kopfhörer auf und schrieb Lieder. Seine Eltern nervten. Im Herbst würde er in die 9. Klasse kommen. Anthony zog eine Kippe aus dem Päckchen in seiner Hosentasche und wollte vom Cousin wissen, ob ihn nicht auch manchmal alles anödete. Der Cousin verzog keine Miene. Unter seiner Haut zeichneten sich deutlich die Muskeln ab. Von Zeit zu Zeit setzte sich eine Fliege auf die Falte unter seiner Achsel. Dann zitterte seine Haut wie bei einem Pferd, das von einer Bremse belästigt wird. Anthony wäre gern wie er, schlank, mit durchtrainiertem Oberkörper. Jeden Abend machte er in seinem Zimmer Liegestütze und Sit-Ups, aber er war nicht der Typ dafür. Er blieb breit, massiv wie ein Steak. In der Schule hatte ihn mal ein Aufseher wegen irgendeiner unwichtigen Sache angemacht. Anthony wollte das draußen regeln, hatte dann aber alleine dagestanden. Anthony zündete sich die Kippe an und seufzte. Der Cousin wusste genau, was er wollte. Anthony bearbeitete ihn seit Tagen, zum Nacktstrand zu fahren, der nur aus Optimismus so genannt wurde. Außer Mädchen oben ohne gab es dort nichts zu sehen, wenn überhaupt. Anthony war trotzdem völlig besessen.
Tja, völlig besessen. So viel zu Anthony, der sich dann später mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, aber immerhin Abitur macht. Asin macht es nicht, er lebt von kleineren Gaunereien, bis er schließlich das Motorrad von Anthonys Vater klaut. Und das gibt seinem eigenen Vater dann den Rest. Der nimmt ihn dann mit zurück nach Marokko, um ihn im Schoß der Familie auf den rechten Weg zu bringen. Das ist allerdings nicht so erfolgreich.
Asin war vorher schon oft in den Sommerferien in Marokko gewesen, hatte aber nie was mit den Einheimischen zu tun haben wollen. Er fand sie abstoßend. Ihre Mentalität hat etwas Mittelalterliches und das jagte ihm Angst ein. Als er dann dort festgesessen hatte, erkannte er, was sich hinter der scheinbaren Trägheit abspielte. Im Riff wurden jedes Jahr tausende Tonnen Cannabisharz hergestellt. Leuchtend grüne Felder bedeckten ganze Täler, soweit man sehen konnte. Und auch wenn das Katasteramt die Augen davor verschloss, wusste jeder, was los war. Hinter ihrem respektablen Äußeren waren die schlauen Männer, die mit Schnurrbärten und dicken Bäuchen in den Straßencafés saßen, genauso gierig wie Wall Street Banker. Und das Geschäft belebte das ganze Land. Mit diesen Millionen baute man Häuser, Städte, alles. Jeder kassierte gemäß seiner Rangordnung. Die Großhändler, Beamten, Magnaten, Schmuggler, Bullen, Abgeordneten, sogar die Kinder. Selbst der König war involviert, munkelte man, aber keiner traute sich, es laut zu sagen. Auch Asin wollte etwas davon abhaben. Sein Cousin Driss schob ihm ein paar Dutzend Gramm zu und damit ging es los. Er dealte mäßig erfolgreich, meist auf der Straße mit Touristen, ein Elend. Von da an ging es schnell. Mit dem Geld kaufte er sich sein erstes Kilo und investierte in den Frachtverkehr nach Frankreich und Deutschland. Abends kam er nach Hause, aß mit der Familie wie der normalste Mensch der Welt. In seinem Kopf stapelten sich die Dollars und die Francs, und seine Mutter fragte ihn, ob er noch Gemüse wolle.
Tja, Asin wird auf diese Weise reich. Das ist auch sein Ziel. Dann fällt er allerdings selbst auf Gauner rein, verliert wiederum alles und kehrt dann nach Frankreich zurück. Hier will er dann wieder einen Großdealer beerben, der jetzt an der Macht ist, und das geht nur mit ziemlicher Brutalität.
Kommen denn die Jungs trotzdem irgendwie zurück auf den richtigen Weg?
Ja, die Frage ist, was der richtige Weg ist. Das wissen die beiden selbst nicht so genau. Sie wissen nur eins, beide wollen nicht so werden wie die Eltern, die sich ihr Leben lang abgerackert haben. Für die Jungs ist es nicht attraktiv, weil sie sehen, wie trostlos das Leben der Eltern ist, trotz aller Plackerei.
Das sind ja Schicksale, um die es geht. Wie nah kommen einem denn die Figuren?
Sie kommen einem schon ziemlich nah, mitunter näher als man möchte, denn sowohl Asin als auch Antonie sind nicht wirklich sympathisch. Doch nimmt einen ihr Schicksal schon auch mit. Sie sind so verloren. Niemand gibt ihnen auch Werte mit auf den Weg und da tun sie einem schon leid. Es geht also auch um Träume, die nach und nach zerplatzen.
Der Interpret des Romans ist Barnaby Maturat. Wie verkörpert er die Figuren Ihrer Meinung nach? Macht das glaubwürdig?
Maturat kann ja auch im Film so abgehängte Jugendliche sehr überzeugend darstellen oder so auch Emporkömmlinge, die Geld machen, aber keine inneren Werte haben. Also es sind genau die Typen, um die es auch im Roman geht und er schlägt hier einen ziemlich ruhigen, gelassenen Ton an, aber auch mit so einer gewissen Melancholie und er verstärkt damit so die Trostlosigkeit der Situation. Also er hat mich hier sehr gut mitgenommen.
Wie gefällt Ihnen das Hörbuch insgesamt?
Es ist ein sehr guter Gesellschaftsroman, finde ich, über den Zustand der französischen Gesellschaft, in Teilen auf unsere übertragbar. Das ist eine Gesellschaft, die der Jugend wirklich keine guten Werte vermittelt und sie so ziemlich im Regen stehen lässt.
Und es wurde auf den 3. Platz der Hörbuchbestenliste vom September gewählt. Wir sprachen über Wie später ihre Kinder von Nicolas Mathieu, aus dem Französischen übersetzt von Lena Müller und André Hansen. Der Sprecher ist Barnaby Maturat. Es sind 2 MP3-CDs, 13,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 24 Euro. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks SR2 und erschienen im Verlag DAV. Sie hören die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen jetzt zur Rubrik in eigener Sache. Es geht um eine Produktion von HR2 Kultur, um ein Hörbuch für Kinder. Kicheritis, Anstecken erlaubt, so heißt das Hörbuch von Gwen Lowe. Gwen Lowe ist Ärztin in Wales. Sie sieht sich als Diagnosedetektivin. Als Ärztin im Gesundheitswesen in Wales erforscht sie mit ihrem Team Krankheitsursachen und bekämpft deren Verbreitung. Kicheritis, Anstecken erlaubt, das ist ihr Debütwerk. Und jetzt ist ins Studio gekommen HR2 Hörspielredakteurin Gudrun Hartmann. Frau Hartmann, dieser Titel, das klingt witzig, klingt aber auch medizinisch, was ja auch zur Autorin passt. Um was geht's in der Geschichte?
Es geht tatsächlich um Viren und vor allem um einen besonderen Virus, den Pirus. Was das ist, verrate ich gleich noch, weil alles fängt eigentlich ganz harmlos an. Alice, die Heldin, ein junges Mädchen, hat eine winzige Erkältung, also gar nichts Ernstes. Ab und zu niest sie mal, mehr nicht. Doch ihre Eltern leiden unter massivster Keimphobie und reagieren wirklich über. Und um die Eltern mal zu charakterisieren, habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Diese grässlichen kleinen Schmutzfinken, die ständig in der Nase bohren und überall Dreck und Bazillen verbreiten.
Das ist wirklich eine Schande, dass es so wenig gute Eltern gibt wie wir, die mit allen Mitteln gegen Schmutz und Krankheit ankämpfen.
Schatz, hast du deine Schnürsenkel heute schon desinfiziert?
Selbstverständlich. Reichst du mir bitte die aufgebackene Zeitung aus dem Backofen?
Ja.
Sie müsste inzwischen sterilisiert... Alice?
Kind, was ist mit dir?
Du bist doch nicht etwa erkältet?
Doch Alice ist erkältet und mehr noch, die Eltern vermuten eben, weil sich immer wieder ein Kichern in das Niesen mischt, dass Alice mit dem schlimmen Pirus infiziert ist. Und insofern sind die Eltern so alarmiert, dass sie Alice wegsperren für längere Zeit in ihr Zimmer und sie darf das Zimmer nicht verlassen. Hierzu nochmal ein Ausschnitt.
4 Tage sitze ich jetzt schon hier rum.
Nach 4 Tagen, eingesperrt in ihrem Zimmer, hätte Alice am liebsten geschrien vor Verzweiflung. Ihre Nase lief immer noch und sie war so unglücklich wie noch nie.
Wenn ich doch wenigstens einen Hund hätte.
Aber flohverseuchte Haustiere kamen für ihre Eltern natürlich nicht in Frage. Ein Hund wäre Alice am liebsten gewesen. Aber sie würde alles nehmen. Hauptsache, es würde leben.
Naja, alles vielleicht doch nicht. Was soll ich denn mit einem ausgewachsenen Komodo-Waran in meinem Zimmer?
Also, während Alice sich irgendein Haustier mit Ausnahme eines ausgewachsenen Komodo-Warans herbeisehnte, heulte plötzlich eine Sirene auf und brachte sie zurück in die Gegenwart.
Das bedeutet nichts Gutes.
Elles Herz klopfte wie wild. Sie wusste, dass die Sirenen nichts Gutes zu bedeuten hatte.
Mann, das habe ich doch eben schon gesagt.
Alice spähte durchs Fenster und sah, wie einige Polizeiautos und 5 lange schwarze Limousinen vor dem Haus zum Stehen kamen.
Sofort aufmachen! Wir müssen Ihre Tochter aufgrund einer behördlichen Anordnung mitnehmen.
Alice stockte der Atem. Während die Polizisten fast die Tür eintraten, konnte sie von ihrem Platz aus direkt in das Fenster der schwarzen Limousine schauen. Dahinter saß, perfekt gekleidet und jedes Haar einzeln nach hinten gegelt, der neue Superminister für Sauberkeit und Ordnung. Er blickte starr auf das Haus, dessen Tür sich nun öffnete. Alice' Eltern waren außer sich. Nicht wegen ihrer Tochter, nein. Die Agenten des Ministers hatten sich vor dem Betreten des Hauses die Schuhe nicht abgetreten.
Mann, jetzt mach doch mal hinne!
Wie bitte?
Du sollst dich beeilen. Wenn die mich erwischen, bin ich geliefert. Garantiert hat die Ärztin bei der letzten Untersuchung irgendein Virus bei mir gefunden und ans Ministerium gemeldet. Also jetzt oder nie.
Ja. Jetzt oder nie, dachte Alice und kletterte rasch aus dem Fenster ihres Zimmers. Zum Glück war es dunkel und sie gelangte unentdeckt über die preisgekrönten Blumenrabatten des Nachbargrundstücks hinunter zum Fluss, wobei sie versehentlich die diesjährige Goldmedaillendaille zertrat.
Ja, sorry, war ja nicht mit Absicht.
Ja, ist ja gut.
Jetzt haben wir ja in diesem zweiten Ausschnitt einen Erzähler gehört, der sich auch immer mal wieder in das Geschehen einmischt. Ich habe so das Gefühl, der verlässt so seine neutrale Rolle. Ist das auch in dem Buch in der Vorlage so?
Nee, in dem Buch ist es überhaupt nicht so. Da ist der Erzähler der klassische Erzähler. Aber fürs Hörspiel mussten wir das Buch ja umschreiben. Das Hörspiel hat 1 Stunde Länge und das Buch ist sehr, sehr umfangreich. Und jetzt stellt sich ja grundsätzlich die Frage bei einer Bearbeitung eines Hörspiels, wie fängt man so einen großen Stoff fürs Hörspiel ein? Die Buchvorlage, das hört man vielleicht jetzt im Anklang, ist ja sehr, sehr schräg. Die ganze Geschichte ist sehr, sehr schräg. Also hatte ich so das Gefühl, der klassische Erzähler passt nicht und habe dem Bearbeiter dann einen Radio-Werbespot ans Herz gelegt. Er möge sich den mal anhören. Da geht es darum, dass der Erzähler eben mit dem Agierenden spielt und zum Teil auch konkurriert. Und das fand der Bearbeiter dann erfreulicherweise auch so schön, dass er das umgesetzt hat. Und insofern ist der Erzähler hier eine auch mitspielende Figur, die nicht nur neutral erzählt, sondern auch im Laufe der Geschichte sich immer mehr einbringt.
Jetzt gibt es auch noch das Mädchen Alice und das hat in diesem Hörspiel keine leichte Aufgabe. Also sie muss ja ernste Szenen spielen, aber muss dabei auch immer mal wieder kichern. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so leicht, so ein Kind zu finden, dass das dann auch wirklich so zum Ausdruck bringen kann.
Nee, also Kinderrollen sind ja sowieso schwer zu besetzen, weil Kinder grundsätzlich keine Schauspieler sind. Und es stellt sich immer die Frage, wo findet man Kinder, die ein Talent haben? Das muss man ja schon mitbringen. Und da bietet sich immer auch der Vorlesewettbewerb an. Die Alice, die wir jetzt gefunden haben, hat den Vorlesewettbewerb in NRW gewonnen, ist dort Landessiegerin geworden. Und wir fanden, die Stimme passt sehr gut zu der Rolle. Trotzdem war es natürlich für sie, sie kann toll lesen, das ist gar keine Frage, sonst hätte sie den Wettbewerb nicht gewonnen. Aber sie hat noch nie Hörspiel gemacht, sie hat nicht mit Schauspielern interagiert und sie stand auch noch nie in einem Studio. Insofern war schon vieles neu für sie und ich glaube, sie hat die Rolle aber sehr gut gemeistert. Und vielleicht hängt es aber auch daran, dass sie sich im Laufe des Spiels auch mit dem Virus infiziert hat, weil der tut eigentlich allen gut und jetzt löse ich es auch auf. Der Virus ist einfach die Verbindung aus Positiv und Virus. Und insofern waren alle im Laufe der Produktion auch mit dem Virus infiziert und Alice eben auch. Und das hört man auch ihrem Spiel an.
Und Alice wird gelesen von Victoria Schei.
Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank, Gudrun Hartmann, für diese Information. Dann nenne ich nochmal die Daten für dieses Hörspiel in eigener Sache. Wir sprachen über Kicheritis, Anstecken erlaubt von Gwen Lowe. Die Sprecher sind Victoria Schei, Hermann Bayer und natürlich viele andere. Es ist eine CD, 50 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 10 Euro. Empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren. Das ist eine Produktion von hr2 Kultur in Zusammenarbeit mit dem WDR. Und erschienen ist das Hörbuch im Verlag DAV. Wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zu den Hörbüchern des Jahres. Es gibt immer zwei, eines für Erwachsene und eines für Kinder und Jugendliche. Seit mehr als 20 Jahren geben der Hessische Rundfunk, HR2 Kultur und das Börsenblatt Magazin für den deutschen Buchhandel die HR2 Hörbuchbestenliste heraus. Sie wird monatlich erstellt durch eine unabhängige Jury. Die Juroren wählen dann jeden Monat die nach ihrer Meinung 5 besten Hörbücher für Erwachsene aus und die 3 besten Hörbücher für Kinder und Jugendliche. Und einmal im Jahr werden dann aus all diesen Titeln eben die beiden Hörbücher des Jahres gewählt. Und eines ist jetzt neu, die Hörbücher des Jahres 2019 werden nicht im Dezember, sondern Ende September bekannt gegeben. Dorothee Meyer-Karwick, jetzt ist es soweit, die Juroren haben gewählt. Für welche Hörbücher haben sie sich entschieden?
Hörbuch des Jahres für Erwachsene wurde das Hörspiel Die Jahre nach einem Roman von Annie Ernaux, eine HR2-Produktion, was uns zusätzlich freut. Annie Ernaux, Jahrgang 1940, ist eine der bedeutendsten französischsprachigen Schriftstellerinnen unserer Zeit. Sie selbst bezeichnet sich als Ethnologin ihrer selbst. Das heißt, in vielen Werken greift sie die eigene Geschichte auf. Und der Roman Die Jahre ist kein gewöhnlicher Roman, in dem eine zusammenhängende fiktionale Geschichte erzählt wird, sondern hier werden eher so Szenen, Erinnerungen, Reflexionen aneinandergefügt. Das sind so Splitter, die vergangenen Jahrzehnte ab den 1950er Jahren in Erinnerung rufen. Und das alles aus Sicht von Frauen. Und die Regisseurin Luise Vogt lässt so die unterschiedlichen Generationen, die da zu Worte kommen, von 4 Schauspielerinnen verkörpern. Dabei sind Constanze Becker, Corinna Harfuch, Nicole Heesters und Birte Schnöing. Und verwoben wird das dann mit einer Komposition von dem Musiker Björn S.C. Deigner. Und das Ganze klingt dann so.
Märzensonne, kurze Wonne.
Wenn man sich verbrannte, eine rohe Kartoffel auflegen.
Wunden mit Urin desinfizieren.
Kein Brot wegwerfen, denn jedes Korn kommt von Gott.
Das Leben wird dich schon zurechtstutzen.
Eine Arbeit, bei der man vor schlechtem Wetter geschützt ist. Genug zu essen auf dem Teller. Im eigenen Bett sterben. Nicht nach den Sternen greifen.
Das Schwarz-Weiß-Foto eines Mädchens in dunklem Badeanzug auf einem Kieselstrand. Im Hintergrund eine Steilküste. Sie sitzt auf einem flachen Stein, die kräftigen Beine ausgestreckt, die Arme auf den Felsen gestützt, die Augen geschlossen, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Sie lächelt. Ein dicker, brauner Zopf fällt ihr über die Schulter. Der andere verschwindet hinter ihrem Rücken. Offensichtlich imitiert sie die Pose der Filmstars aus Cinemonde oder aus der Werbung für Ombre Solaire Sonnenmilch und will so ihrem demütigend unreifen kleinen Mädchenkörper entfliehen. Bald wird sie 9 Jahre alt.
Schwer zu sagen, was sie denkt, woran sie sich erinnert.
Das war ein Ausschnitt aus dem Hörbuch des Jahres. Was hat denn den Juroren an diesem Stück besonders gefallen?
Ja, einerseits loben sie den Text als eindrucksvolles Dokument weiblicher Erfahrung im 20. Jahrhundert, aber dann natürlich auch die Umsetzung als Hörspiel. Da heißt es, die minimalistische Komposition greift den Sprachrhythmus des Manuskripts auf und stützt ihn. Text und Musik entwickeln so im Zusammenspiel einen Sog, der einen regelrecht in das Hörspiel hineinzuziehen beginnt. Es sei die anspruchsvollste, stimmigste Hörproduktion 2019.
Das klingt gut. Kommen wir jetzt mal zum Hörbuch des Jahres für Kinder. Welche Produktion hat da gewonnen?
Da hat gewonnen die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby von Louis Lowry, interpretiert von Stefan Kurt. Das ist eine Lesung für Kinder ab 8 und erschienen bei der Hörkompanie. Das Ganze kam schon mal im Mai auf die Bestenliste, ist wirklich eine besondere Produktion, denn das Thema ist eine sehr skurrile Familie, in der nichts ist wie erwartet. Denn Vater und Mutter Willoughby können ihre Kinder Tim, die Zwillinge Barnaby A und B und die kleine Jane nicht leiden. Die Eltern arbeiten stark mit schwarzer Pädagogik und zum Glück beschließen sie dann, auf Reisen zu gehen.
Liebe Kinder, sagte Mrs. Willoughby beim Abendessen, während sie die viel zu lang gebratene Lammkeule mit einer kleinen Handsäge zerlegte. »Vater und ich haben uns entschieden, Urlaub zu machen.« »Eine Seereise?« fragte Tim, während er ein bisschen von der zähflüssigen Soße über die graue Scheibe Fleisch löffelte, die die Mutter ihm gereicht hatte. »Ja, wie kommst du darauf?« antwortete sie. »Ehrlich gesagt haben wir eine sehr lange Seereise vor, mit vielen Aufenthalten unterwegs. Dieser hübsche, bunte Prospekt steckte heute im Briefschlitz. Er kommt von der, wie hieß die nochmal?« Sie nahm den Hochglanzprospekt in die Hand und schaute nach. »Agentur für verantwortungslose Reisen?« fragte Tim. »Ja, genau, so hieß sie.« Seine Mutter strahlte ihn an. »Du bist so klug, mein Junge. Ich hoffe, deine Klugheit wird dir noch ein Stipendium eintragen, damit du aufs College kannst.« »Und was ist mit B und mir?« fragte Barnaby A. »Wir sind leider nicht klug.« »Und mit Jane, die ist ein totaler Schwachkopf,« ergänzte Barnaby B. »Heißt das, dass wir nicht auf ein College gehen dürfen?« Ihr Vater starrte sie an. »Ihr könnt doch lesen, oder?« fragte er. »Ja, natürlich können wir lesen,« antworteten die Zwillinge.
»Sogar ich kann lesen,« sagte Jane. »Und ich bin ein totaler Schwachkopf.«
»Gut, dann solltet ihr euch äußerst glücklich schätzen. Ich habe von Menschen in unterentwickelten Ländern gehört, die nicht lesen können.«
Tja, und das bisschen Lesen reicht dann dem Vater auch für seine Kinder. Ja, Gott sei Dank verlassen die Eltern ihre Kinder und die werden dann von einer Kinderfrau versorgt und die erweist sich zum Glück als sehr nett. Ja, und im Weiteren geht es dann darum, was Eltern und Kinder erleben und wie diese abenteuerliche Geschichte doch noch zumindest für fast alle gut ausgeht. Das ist Schwarzer Humor vom Feinsten von Stefan Kurt eben interpretiert.
Jetzt wollen solche Hörbücher des Jahres natürlich auch öffentlich gefeiert werden. Wann findet das Ganze statt?
Also das Kinderhörbuch des Jahres wird wie in den Jahren zuvor im Rahmen einer ganz eigenen Kinderhörgala gefeiert. Und zwar zum Abschluss des Wiesbadener Hörfestes. Das findet statt im Januar des kommenden Jahres, Ende Januar 2020. Und das Hörbuch des Jahres für Erwachsene die Jahre wird zum ersten Mal jetzt im Oktober in der Hörbuchnacht prämiert. Und zwar am 19. Oktober, das ist der Buchmessen-Samstag. Der Vorverkauf hat übrigens schon begonnen. Und es kommt für das Hörbuch des Jahres die Regisseurin Luise Vogt und eine der vier Schauspielerinnen, die mitgemacht haben, und zwar Nicole Heesters. Da freue ich mich sehr drüber, das ist eine großartige Schauspielerin.
Wer kommt denn sonst noch so zu so einer Hörbuchnacht?
Ja, weitere Gäste sind Frank Gosen, Ulrich Nöten, Jens Harzer, Jan Weiler und für mich eine neue Hörentdeckung Cornelius Obonja. Und insgesamt geht es viel um Geschichte, nämlich Alexander von Humboldt, die NS-Zeit, die Wendezeit. Wir stellen einen Krimi vor, der auch eine Gesellschaftssatire ist. Insgesamt ist es sehr spannend und auch ziemlich witzig.
Also jeder darf da hinkommen und Sie haben es ja eben schon gesagt, der Vorverkauf für die Hörbuchnacht hat begonnen. Wer also Lust hat, kann mit dabei sein am 19. Oktober. Und dann wird natürlich auch öffentlich gefeiert, das Hörbuch des Jahres für Erwachsene. Wir sprachen über Die Jahre, ein Hörspiel nach einem Roman von Annie Ernaux mit den Sprecherinnen Constanze Becker, Corinna Harfuch, Nicole Heesters und Birte Schnöink. Es ist eine CD, Laufzeit 1 Stunde 18 Minuten und der Preis knapp 15 Euro. Eine Produktion von HR2 Kultur, erschienen im Verlag DAV. Und dann nenne ich nochmal die Daten für das Kinderhörbuch des Jahres. Das ist die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby von Louis Lowry. Der Sprecher ist Stefan Kurt. Es sind 2 CDs, gut 2,5 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren und erschienen in der Hörkompanie. Die Hörbuchzeit geht zu Ende und es verabschieden sich Gudrun Hartmann, Christiane Hillebrand
und Dorothee Meyer-Karweg.